HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Wir wandern ja immer in den Alpen, meistens möglichst hochalpin, oberhalb der Baumgrenze, irgendwann durch den Wald dahin und dann höher. Weil da ist noch mal so eine ganz andere Stille.
Die Psychoanalytikerin Hilde Ponzen.
Und diese unglaubliche Stille, die man da erlebt, die man ja heutzutage sonst irgendwo nicht mehr so schnell hat. Man ist dem Himmel so nah. Wenn man da oben dann wandert und meistens sind da nicht viele Leute mehr und mit dem Rucksack, das zwickt und tut auch manchmal weh. Aber wir finden es beide sehr schön, das Hab und Gut sozusagen dabei zu haben. Für mich ist das fast wie ein Genuss, der auch manchmal ein bisschen beschwerlich wird. Aber so, ich habe das Gefühl, wie in so einer anderen Zeit versetzt zu sein. Ich gehe mit dem, was ich jetzt für den Urlaub mit habe, und das habe ich alles auf meinem Rücken und fühle mich wahnsinnig frei.
Fast jeden Sommer wandert Hilde Ponzen gemeinsam mit ihrem Mann in den Bergen. Mal 4, mal 5, mal 7 Stunden am Tag. Je nachdem, wie schnell sie die nächste Hütte zum Übernachten erreichen.
8 Tage ist das Minimum, wenn nicht mehr, ne? Weil dann kommt man erst richtig da so rein und auch in diesen Wanderschritt, weil das ist so eine im positiven Sinne automatisierte Bewegung, die dann so abläuft. Also man geht und geht und geht und wird immer freier im Blick, wenn man so sagen will, auch in der Seele. Und man kommt irgendwann in fast so einen meditativen Zustand. Also die Beine gehen mit einem und dann gucke ich so rum und bin in mir und es gibt so einen ganz schwerelosen, fast meditativen Zustand.
Auch Bernhard Schorn, im Alltag Finanzberater für nachhaltige Investments, hat Erfahrung mit Bergwanderungen. Auf einem Stück des Jakobswegs in den Pyrenäen machte er sich auf in Richtung Santiago de Compostela.
Weil ich dachte, na, so ein alter Pilgerweg hat vielleicht eine Ausstrahlung, die unabhängig von Wandern stattfindet, die man also sonst nicht finden kann. Und das war auch so. Und dann kam ich nach Saint-Jean-Pied-de-Port, wo man aufgenommen wird, offiziell als Pilger, meine Jakobsmuschel bekommen und den Eintrag in das Pilgerregister. Und von dort aus geht es dann steil nach oben. Da habe ich dann das erste Stück wirklicher, ernsthafter Solidarität auch erfahren. Ich habe nämlich mein Handy verloren.
Er klingelte beim ersten Haus am Weg. Eine Frau telefonierte für ihn mit der Gendarmerie. Tatsächlich hatte schon jemand das Handy gefunden und ins Tal gebracht. Weil seine Wanderroute die Asphaltstraße in 800 Meter Höhe kreuzte, brachten die Polizisten ihm sein Handy dorthin, in ihrer Mittagspause.
Dieses rhythmische Gehen führt dazu, dass man aus diesem Alltagsgewusel rauskommt. Ich kam also Schritt für Schritt für Schritt für Schritt mir näher. Mir näher heißt, die Themen, die wirklich tiefer sitzen, als den Alltag zu bewältigen, diese Themen kommen dann langsam hoch. Am Ende ist es dann, was mache ich überhaupt auf dieser Erde? Was ist mein Ziel? Weshalb bin ich da? Also wirklich ganz tiefe philosophische oder religiöse Fragen. Die kommen dann so nach und nach an die Oberfläche mit dem Gehen. Allerdings bei mir, muss ich sagen, immer nur, wenn ich alleine gehe.
Gehen sei dem Denken äußerst zuträglich, weil es die Gehirntätigkeit steigere, konstatiert der Neurowissenschaftler Gerd Kempermann. Vor allem die Regelmäßigkeit der Bewegungen, der Rhythmus spiele eine große Rolle. Dem Philosophiemagazin zum Thema Wandern sagte er,
wenn man Leute beobachtet, die beim Gehen lernen, dann gehen die nicht ganz langsam, sondern haben meist einen relativ flotten Schritt. Es gibt eine bestimmte regelmäßige Geschwindigkeit, die Meditation oder tranceartige Zustände befördert. Das Gehirn scheint auf diese Rhythmen besonders anzusprechen und seine inneren Rhythmen, die das EEG misst, den äußeren Schrittmachern anzupassen.
Diese Erfahrung machte auch Bernhard Schorn auf dem Jakobsweg.
Nun bin ich kein Christ. Aber das Wissen darum, dass seit Jahrhunderten Leute auf diesem Weg gegangen sind und irgendetwas gesucht haben, ganz unterschiedlich wahrscheinlich, aber irgendetwas in der Tiefe gesucht haben, das hat was gemacht, das hat meinen eigenen Prozess beschleunigt. Es ging also schneller als bei einer normalen Wanderung, dass ich an die wichtigen Fragen kam.
Beweisen lässt es sich nicht. Und trotzdem glaube ich daran, An manchen Orten der Erde erhält auf geheimnisvolle Weise die eigene Ankunft oder Abreise durch die Empfindungen all jener eine besondere Intensität, die hier früher einmal angekommen bzw. wieder abgereist sind.
Ein Weg, gegangen von Tausenden. Das beschäftigt auch den niederländischen Schriftsteller Cees Noteboom in seinem Buch »Der Umweg nach Santiago«, obwohl er den größten Teil der Strecke mit dem Auto zurückgelegt hat. Erst als er der Stadt schon ziemlich nah ist, lässt er das Auto stehen und marschiert los. Ohne Stab, ohne Gepäck und ohne Pilgermuschel, auf die er kein Anrecht hat.
Man geht. Und weil man geht, ist man ein anderer geworden. Jetzt erst wird einem das Ausmaß des Unterfangens klar. Plötzlich wird man auf ein Maß zurückgestutzt, das nur noch mit einem selbst zu tun hat, mit den eigenen Gedanken, mit denen man die Gedanken der anderen, der Pilger von einst, nachzuvollziehen versucht. Weil die Schilder nicht überall stehen, weiß man oft nicht mehr, wo man ist. Man hat nur noch den Takt der eigenen Füße. Jetzt ist man es selbst, der die Stunden zählt, der die Trägheit der Landschaft ringsum sieht, während man über eine staubige Ebene läuft. Nichts vor sich als die Form eines Hauses in der Ferne.
Ein anderes Mal war der Schriftsteller gemeinsam mit seiner Frau, der Fotografin Simone Sassen, unterwegs in Japan auf einer Route zu 33 Tempeln.
Das ist wunderbar, weil all diese Tempel sind rund um Kyoto, aber rundum, das kann auch 180 Kilometer sein. Sehr verstärkt, sehr hoch gelegen. Damals noch ohne iPad und ohne, dass man das alles so ganz leicht finden kann.
Manchmal sind wir nach stundenlangem Wandern oder Steigen allein in einem Tempel. Und manchmal steht auf einmal ein ganzer Bus mit Pilgern da. Dann hört man das Schrillen der Tempelklingel oder jemand läutet die große Glocke. Ein tiefer, bronzener Klang, der insbesondere in den Bergen noch lange nachhallt.
Entstanden ist aus dieser Reise der prächtige Bildband Saigoku mit Fotos von ihr und Texten von ihm. Dabei beschreibt Cees Noteboom auch die Tücken der Tempeltour.
Vorgestern bin ich irgendwo im Westen an der Küste frühmorgens in den Felsen gestürzt. Buchstäblich mit dem Kopf voran nach unten gepurzelt, einen in den Fels gehauenen Pfad hinunter. Unmöglich zu stoppen, als würde ich von geheimnisvollen Kräften in den Abgrund gejagt. Eine Weile muss ich dort gelegen haben, während eines dieser Augenblicke, die lang und kurz zugleich sind, weil niemand die Zeit misst. Als ich wieder stehen konnte, spürte ich nichts. Wie durch einen Schleier sah ich die weite Landschaft, die wie eine lavierte Zeichnung wirkte, sah blaue Berge in der Ferne, die sanft zu wogen schienen, eine kleine Insel mit breit ausgreifenden Kiefern in der leuchtenden Fläche des japanischen Meeres, mit hier und da noch den Schleiern des Morgennebels.
Damals war es nichts und auch niemand, die Englisch oder so sprach. So, wir haben das alles selbst gefunden und ausgesucht und viel spaziert, auch mit all diese Treppe, weil diese Tempel immer. Und sie liegen meistens in einer wunderbaren, ruhigen Umgebung. So, es ist auch ein Weg, um einen Teil von Japan zu sehen, was man normal nicht so leicht sieht. Und das war nicht, dass wir als Pilger, als Gläubiger das gemacht haben, aber mehr aus Neugier, wie das alles da lag und zusammengestellt war.
Es war kompliziert, das zu tun.
Ergänzt Cees Noteboom.
Das kann man natürlich auch mit einem Tour oder so machen. Aber wenn man das selbst macht, ist man abhängig von den Zeichen. Ein Tempel hat immer drei Zeichen, die man nicht lesen kann. Es sei denn, man hat das japanische Pilgerbuch dabei. Dann sieht man ein Foto vom Tempel. Man weiß vom Nummer, das ist dieser Tempel. Und da stehen dann die drei Zeichen. Und dann kann es mal passieren, dass man mitten in einem Wald ist, wo zwei Zeichen gemalt sind. Einer mit diesen drei und ein anderer mit ähnlichen Zeichen. Und da weiß man nicht mehr, welche Zeichen. Welche ist nun der Tempel? Und bei der einen steht 2,7 Kilometer und bei der anderen steht 5,8 Kilometer. Ja. Und wenn man dann den falschen Wal trifft, dann ist man lange unterwegs.
Eine beneidenswerte Tugend beim Wandern ist es, sich treiben zu lassen. Genau darin besteht nämlich die Kunst des stilvollen Wanderns. Mit schmerzhaftem Widerwillen höre ich mir die Berichte von Leuten an, die sich damit brüsten, 40 oder 50 Meilen pro Tag gelaufen zu sein. Eine Freude dagegen ist es, die Bekanntschaft dessen zu machen, der die Kunst des langsamen Gehens beherrscht, dem es zuwider wäre, in den frohen Vormittagsstunden nicht zu verweilen, zuzuhören, zu beobachten, zu existieren.
In seinem philosophischen Wegweiser über die Kunst des stilvollen Wanderns ruft der schottische Autor Stephen Graham schon 1926 dazu auf, die Welt zu Fuß zu erkunden.
Das Leben ist wie eine Straße. Man beeilt sich und am Ende erwartet einen das Grab. Das Leben wird nicht etwa von Stunde zu Stunde, Tag zu Tag, Jahr zu Jahr immer großartiger. Sein Wert steckt im Augenblick, nicht im Langstreckenlauf.
Am Anfang gehen einem noch so Gedanken durch den Kopf. Das sind nicht immer nur unbedingt Sorgen, sondern sind auch einfach so Bilder, Gedanken. Bis das so alles mal weg ist, und das merke ich immer bei mir, dann fange ich an zu sehen, ach, da ist ja ein schöner Stein, oder was ist das denn für eine kleine Blume, oder welcher Vogel war das denn? Und plötzlich steht man vor so einer Kuhwiese und dann kommen die Kühe an, gucken einen groß an, da bleibt man dann stehen. Dann bin ich genau in dem Moment. Und das kann aber ein paar Tage dauern.
Hinter all dem Spaß, den uns Wanderabenteuer bedeutet, versteckt sich ein tieferes Interesse. Die meisten Menschen werden auf ihrer Wanderung keinen einzigen bewussten, tiefgründigen Gedanken hegen. Das ist egal. Ihr Gemüt nimmt ganz intuitiv etwas auf, auch wenn der Geist nichts davon weiß. Doch 10 Jahre später werden sie zurückblicken und seufzend sagen, es war so wunderbar dort. Ach, was war ich damals glücklich. Das intuitive Verständnis erreicht das Denken sehr langsam. So wie das Licht eines fernen Planeten die Erde.
Unterwegs sieht man natürlich kleine Gämsen, man sieht jede Menge Murmeltiere, die pfeifen. Und da bleibt man stehen und die sitzen dann da niedlich mit ihren Jungen auf dem Felsen und pfeifen. Und das Erlebnis, was für mich besonders war, dann sind wir in der Hütte angekommen. Und da bin ich nach dem Essen raus und es war so ein nebeliger Abend, eine ganz merkwürdige Stimmung. Also dieser Riesenberg vor einem, wir waren ja nicht bis ganz oben, und da bin ich fast wie zur Salzsäule erstarrt, weil da stand ein Steinbock vor mir, riesig groß, mit einem ganz tollen großen Geweih. Und es stand vielleicht wirklich 4-5 Meter von mir entfernt. Ich bin in der Tür wie angewurzelt stehen geblieben. Der blieb auch stehen und hat mich mit seinen großen braunen Augen ganz starr angeguckt. Und das war gefühlt mehrere Minuten. Und dann hat er so richtig majestätisch nochmal sich so erhoben und hat so geguckt, rechts und links, und mich nochmal angeguckt und ist so ganz gemächlich davon getrottet. Also das war ein fast ein magischer Moment.
Wenn man einen mehrstündigen Wandermarsch hinter sich gebracht hat, ist man zufrieden mit seinen Beinen. Und der Marsch kann eine Demut und Kraft und Courage hervorrufen. Eine Demut, die niemals demütigend ist. Deshalb hat der Marsch starke politische Aspekte. Es wertet die Entschlossenheit und den Widerstand auf. Im Marsch gibt es eine Gewaltlosigkeit, die sich auf das Durchhaltevermögen stützt. Der Marsch illustriert gut, dass der authentische Pazifismus auf Mut und Standhaftigkeit beruht, auf der unentwegten Verweigerung, jemals der Versuchung der Gewalt zu erliegen.
Das sagt der französische Philosoph Frédéric Gros in einem Interview des Philosophiemagazins Wandern. Magische Momente, die empfinden Menschen, die mit ihren Wanderungen politische Ziele verfolgen, wohl kaum. Vor allem dann nicht, wenn manche sogenannte Corona-Spaziergänger aggressiv und brüllend ihren Unmut gegen Corona-Maßnahmen kundtun. Aber es gibt auch eine gewaltlose Form von Protestmärschen. Gandhis friedlicher Marsch gegen die britische Salzsteuer. Die Ostermärsche gegen Aufrüstung. Die jährlichen stillen Gedenkmärsche in Bosnien-Herzegowina zur Erinnerung an die Opfer von Srebrenica. Oder die Fridays-for-Future-Demonstrationen der Schüler. Pastor Sönke Wandschneider unterstützt sie, wo er kann. Schon 1960 hat er den ersten Ostermarsch zum ehemals britischen Militärstützpunkt Bergen-Hohne in der Lüneburger Heide mitorganisiert. Damals sollten Panzerraketen atomar bestückt werden.
Das war ein Sternmarsch. Es kam gleichzeitig aus Bremen, aus Braunschweig und Hannover. Insofern war das schon fast sternförmig. Menschen zusammen, die am Ostermontag dann mit mehr als 1000, einige sagen 1200, Menschen in Bergen-Lohne zusammengekommen waren und dort protestierten. Also das ging am Freitag los, Karfreitag, also bis zum Ostermontag. Es wurde in Scheunen geschlafen, es wurde in Gasthöfen geschlafen. Und das war im Grunde die Geburtsstunde des Ostermarsches.
Die demonstrierenden Wanderer wollten mit ihren Botschaften möglichst viele Menschen erreichen. 1966 war auf dem Ostermarsch auch die amerikanische Sängerin Joan Baez dabei.
In Hamburg waren das auch sehr anstrengende und teilweise sehr lange Märsche, teilweise unter ziemlich grimmigen Wetterbedingungen, wenn Ostern früh lag. Also ich bin da schon auch dann mitgegangen. Ich fand nur zu Fuß von Hamburg nach Bergen, in die Nähe des dortigen Konzentrationslagers, daneben ist also dieser berühmte Truppenübungsplatz und damals eben Stationierungsort für Atombomben. Das fand ich irgendwie völlig daneben, wenn es einen Zug dahin gibt. Da muss ich nicht zu Fuß laufen. Und zwar durch die Lüneburger Heide, wo man wirklich nicht so häufig an Menschen vorbeigeht.
Inzwischen gehen die Ostermarschierer eher durch Wohngebiete. Pastor Wandschneider schätzt besonders, dass er bei der Organisation der Märsche guten Kontakt zu Menschen gefunden hat, die er sonst nie kennengelernt hätte.
Schon beim ersten Ostermarsch waren, und das war neu für uns Christen, auch Kommunisten dabei. Und es waren alte Gewerkschaftler und es waren alte SPD-Genossen, die zusammen mit Kommunisten während der Nazi-Zeit im Gefängnis gesessen sind oder die auch sogar teilweise in den Konzentrationslagern eingesperrt waren und überlebt hatten. Und die uns jedenfalls auch das, was wir nur teilweise von unseren Eltern oder den Verwandten wussten, aber teilweise eben nicht, weil darüber nicht gesprochen wurde, erzählten, was sie erlebt haben während des Faschismus und während des Krieges.
Für Sönke Wandschneider waren diese Begegnungen ein Grund mehr, entschieden gegen jede Aufrüstung zu protestieren. Zu Fuß, mit Flugblättern und Transparenten und Liedern. Bernhard Schorn dagegen wollte eine Auszeit und sich selbst besser kennenlernen, als er in den Pyrenäen auf dem Jakobsweg wanderte. Bevor er den Heimweg antrat, war für ihn eines klar geworden.
Ich wollte auf keinen Fall auf dem gleichen Weg zurückgehen und habe dann entschieden, ich suche mir einen Weg querfeldein, also über die spanisch-französische Grenze und dann durch Wald und Feld, über riesige Wiesen, Weiden mit wild lebenden Pferden und Schafen, aber ohne Weg. Und das war das, was ich wollte. Ich bin dann also 2 Tage und 2 Nächte durch den Wald gelaufen, habe nachts geschlafen natürlich. Und dann war ich konfrontiert mit mir und der Natur.
Für einen Stadtmenschen schon ein kleines Abenteuer.
Eine besondere Geschichte ist natürlich, wenn man auf Pfaden geht, wo keine Wege sind, wenn man also in der Natur querfeld eingeht, dann ist ja immer die bange Frage, finde ich eigentlich meinen Weg? Also komme ich dahin, wo ich hin will? Und ich hatte ja nur einen Kompass und eine Karte, bewusst, also nichts anderes an Technik. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist toll, ich finde wirklich einen Weg durch die Wildnis und ich bin auch auf dem richtigen Weg. Ich komme auch wirklich dahin, wo ich hin will, nämlich nach Saint-Étienne-de-Bergerie. Und das gibt ein Gefühl von Stolz und von Zufriedenheit.
Im Wald machte Bernhard schon noch eine überraschende Erfahrung.
Das ist erstaunlich. Man wird also in kürzester Zeit wie ein Tier. Das heißt, sobald man merkt, dass die Sonne untergeht, habe ich mir einen Schlafplatz gesucht und unter dem Aspekt, wo bin ich gegen Wind, Regen und eventuelle Wildtiere geschützt. Ich habe mir dann immer so einen Kranz aus dürren Ästen um meinen Schlafplatz rumgelegt, damit ich, wenn einer kommt, das sofort höre. Also man entwickelt diese Urinstinkte sofort und handelt danach. Das ist der Hauptpunkt. Schutz, Schutz, Schutz. Wunderbar geschlafen. Und morgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, bin ich aufgestanden und ein bisschen was gegessen und getrunken und bin dann losmarschiert, den ganzen Tag weitermarschiert und dann ist man wirklich in der Natur.
Wer wandert, ist verwundbar in Bezug auf andere, in Bezug auf die Elemente, schlechtes Wetter, Regen, Sonne und Wind. Er ist auch verwundbar in Bezug auf den eigenen Körper, dem Verletzungen widerfahren können.
Also natürlich macht einen das kleiner, weil man die Verwundbarkeit sofort spürt. Auch bei dem Überqueren großer offener Flächen, auch das macht was. Mit mir jedenfalls macht es was. Und wenn dann noch Tiere da drauf sind, man weiß nicht, wie die reagieren. Also man fühlt sich deutlich, deutlich geschrumpft, weil man kaum was im Griff hat, wirklich im Griff hat.
Die üblichen Rollen, Funktionen, Titel und Herkunft fallen beim Wandern völlig ab. Und das ist gut so. Friederik Groh formuliert es so.
Wandern ist von verstörender Schlichtheit. Es geht darum, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Im Alltag ist man jemand mit einem Namen, einer Geschichte. Doch wenn man wandert, liegt das Interesse darin, keine Geschichte mehr zu haben. Eben nur ein wandernder Körper zu sein. Diesmal also nicht sich aufzumachen zur Begegnung mit sich selbst, sondern zu gehen, um niemand Besonderes mehr zu sein. Nur ein uralter Lebensstrom.
Einmal haben Hilde Ponzen und ihr Mann eine sehr ungewöhnliche Wanderung gemacht. Mit 2 Führern und 3 Pferden waren sie unterwegs im Himalaya, im ehemaligen buddhistischen Königreich Sanskar und in Ladakh. Um sich einzugewöhnen, blieben sie erst ein paar Tage auf 2000 Meter Höhe, dann einige Tage auf 3500. Dort trafen sie ihre indischen Führer, kauften sich beide je einen 2. Daunenschlafsack für die eiskalten Nächte, noch dickere Pullover und Lebensmittel für die gesamte Zeit.
Wir sind ja immer weiter hoch, bis wir dann auf 5,5 irgendwann waren. Wenn wir dann zum Beispiel auf 4 waren, hat der Tashi, hieß der, unser Führer, uns immer noch mal so 300 Meter richtig hochgejagt. Und dann mussten wir oben so eine halbe Stunde sitzen und dann wieder runterkommen. Und er sagte, das hilft gegen Höhenkrankheit, weil ich bin ja dann höher gegangen und komme auf Niedriges wieder runter. Und dann kriegt man nicht Kopfschmerzen und all diese Sachen. Haben wir auch nicht gehabt. Was allerdings sehr anstrengend auch war, tagsüber würde ich mal sagen, waren es mindestens 35 Grad und nachts Minusgrade. Also das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und gegen diese Wahnsinnssonne musste man sich wahnsinnig anziehen. Also alles war bedeckt, alles.
Auf 4.500 Meter Höhe, auch auf 5.000, erstrecken sich weite Hochebenen mit kleinen Dörfern und Pagoden. Sie begegneten Einheimischen mit Yaks und Pferden. Tagelang sahen sie aber auch gar keine Dörfer, sondern nur Gletscher am Rand der Ebene.
Das macht ein unglaubliches Bild, weil da ist ja tagsüber blauer Himmel. Dann ist man ja ganz hoch, also man hat praktisch wie die Wolken zum Anfassen und dann ist vielleicht noch ein reißender Fluss und dann ein Gletscher und dann ab und zu so eine Pagode. Es hat wirklich was Irreales. Und da ist kein Mensch und gar nichts, kein Baum, kein Strauch, gar nichts. Nur so Gestrüpp unten, durch das man dann geht. Also das ist schon unglaublich faszinierend.
Manchmal konnten sie sich in eiskalten Flüssen ein bisschen waschen. Manchmal mussten sie reißende Ströme durchqueren. Dann zogen sie die Wanderschuhe aus und gingen, wegen der spitzen Steine, nur mit leichten Turnschuhen durch den Fluss und hielten sich alle an einem langen Rohrstock fest. Und was bleibt vom Wandern, wenn man wieder zu Hause ist?
Wenn ich nicht gut einschlafen kann, wenn mir noch irgendwas durch den Kopf geht, dann hole ich aus mir heraus so Bilder, wo wir gewandert sind, die mich besonders beeindruckt haben, wo es absolut still war, nur die Natur, die Vögel und so weiter. Und dann werde ich ganz ruhig.
Das ist ohnehin etwas, an dem ich immer wieder arbeite, dass ich bei mir bin und dass ich sozusagen zu mir zurückfinde in dem Alltagstrubel. Jetzt geht es sehr viel schneller, dadurch, dass ich einmal in diesem Gefühl war und weiß, wie sich das anfühlt und wie ich da hinkomme. Geht es jetzt sehr viel schneller.
Der inzwischen verstorbene buddhistische Lehrer Thich Nhat Hanh lehrte, wie man Gehen in eine Meditation verwandeln kann. Vor vielen Jahren ging er mit einigen hundert Menschen durch den Bremer Bürgerpark. Es war ein eindrückliches Bild von Langsamkeit. Seine Anleitung? Ein Schritt, einatmen. Ein Schritt, ausatmen. Mit jedem Schritt den Kontakt zum Boden spüren. Gehen, als würden die Füße den Boden küssen. Gehen, um zu gehen und nicht, um irgendwo anzukommen. Lächeln.